NDR Info. Themen des Tages.
Die Ergebnisse des zweitägigen EU-Gipfels, der Blick der Grünen-Vorsitzenden Franziska Brandner auf Europas Souveränität, der linken Parteitag in Potsdam und der designierte neue Co-Vorsitzende, die Ergebnisse der Innenministerkonferenz in Hamburg und die Fußball-WM am Tag vor dem zweiten Gruppenspiel der DFB-11, die Themen des Tages heute. Ich bin Markus Schubert, guten Tag. Am ehesten ähnelt der EU-Gipfel der 27 Staats- und Regierungschefs in Brüssel dann einem Basar, wenn es um den mehrjährigen Haushalt der Union geht. Heute wurde deutlich, dass mit einer schnellen Einigung nicht zu rechnen ist. Sarah Lopez in Brüssel. Der Bundeskanzler findet, der Haushalt ist viel zu umfangreich angesetzt. Und da steht er nicht allein.
Nee, auf gar keinen Fall. Er hat da ein paar Länder an seiner Seite. Österreich zum Beispiel, die Niederlande, Schweden, Dänemark. Also das sind Länder, die genau wie Deutschland unterm Strich mehr einzahlen als rauskriegen bei der EU. Also nochmal zur Erinnerung, die Kommission hat ja zuletzt einen Vorschlag gemacht von 1,76 Billionen Euro für den Haushalt. Die zyprische Ratspräsidentschaft hat vorgeschlagen, das nochmal um 2% zu kürzen. Da sagt Merz aber, die Zahlen müssen deutlich runter. Wir sind da weit entfernt von dem, was Deutschland will, und Deutschland ist ja der größte Beitragszahler.
Wie ist der weitere Fahrplan? Kommt ein neuer Entwurf und bis wann muss das Zahlenwerk stehen?
Also Ziel ist, bis Ende des Jahres eine Einigung zu haben. Das liegt daran, dass nächstes Jahr mehrere Wahlen anstehen. In Frankreich ja zum Beispiel die Präsidentschaftswahl. Und man will nicht, dass das zu einem allzu großen Thema im Wahlkampf wird. Und je nachdem, wer da als nächstes Präsident wird, könnte das ja auch nochmal für Schwierigkeiten in Brüssel sorgen. Jetzt ist aber erstmal Sommerpause in Brüssel, was den Gipfel angeht. Und dann will man im Oktober weitermachen. Dann haben die Iren den Ratsvorsitz. Aber ob man das dann wirklich schafft bis Ende des Jahres, da kann man auf jeden Fall ein Fragezeichen dran machen.
Gestern zum Auftakt hatte man sich bereits wieder demonstrativ an die Seite der Ukraine gestellt. Heute hat man die Sanktionen gegen Russland einmütig verlängert. Weitere sind in der Pipeline. Bleibt das nun auf absehbare Zeit unumstritten oder tritt nach dem Abgang Viktor Orbáns jetzt vielleicht ein Bulgare mit Moskau-Nähe auf die Bremse?
Also ich würde jetzt noch nicht so weit gehen, den bulgarischen Ministerpräsidenten mit dem ehemaligen ungarischen Ministerpräsidenten Orbán gleichzusetzen. Also Orbán hat ja zum Beispiel die letzten Jahre Abschlusserklärungen vom Gipfel gar nicht mehr unterschrieben und quasi durchweg blockiert. Da sind wir jetzt mit dem Bulgaren noch nicht. Aber ja, der hat gestern das 21. Sanktionspaket so nicht durchgehen lassen, hat das ja mit der eigenen Wirtschaft begründet, mit der größten Ölraffinerie des Landes. Also das war jetzt mit der Einigkeit gestern nicht so optimal, aber wir müssen mal schauen, wie das weitergeht.
Und wer will und wer darf für die EU mit dem Kreml sprechen irgendwann über den Krieg?
Ja, das ist eine große Frage, die heute noch nicht beantwortet wurde. Also es gab ja Aufruhr, weil aus dem Team von Ratspräsident Costa wer eine Gesprächsleitung nach Moskau getestet hat. Da gab es zum Beispiel Kritik von Bundeskanzler Merz und dem französischen Präsidenten Macron. Unabgestimmt sei das, unprofessionell, das war so die Reaktion. Und Frankreich und Deutschland, die wollen ja selbst zusammen mit Großbritannien gerne an Verhandlungen beteiligt sein. Es gab aber auch Regierungschefs hier, die waren so ein bisschen entspannt mit der Initiative von Costa, zum Beispiel der irische Regierungschef. Aber auch das ist eine Frage, da gibt es noch keine Antwort drauf. Und das wird man auch mitnehmen für nach die Sommerpause.
Die USA lassen die Gespräche mit dem Iran für heute erstmal ausfallen. Das letzte Abkommen dieser Art 2016 ist ja mit den Europäern an Bord 2 Jahre lang verhandelt worden. Wie sehr wollen sich die Europäer jetzt engagieren, auch in der Straße von Hormus? Oder lässt man Donald Trump lieber erstmal sich die Finger verbrennen?
Ja, also gerade ist man da noch in so einer relativ abwartenden Haltung, wie es weitergeht, weil da hat man natürlich mit Donald Trump auch schon so seine Erfahrungen gemacht. Heute wurden ja auch geplante Gespräche zwischen dem Iran und der USA in der Schweiz erstmal verschoben. Aber man hat sich hier in Brüssel schon Gedanken gemacht, welche Rolle man einnehmen kann, wenn es denn wirklich einen nachhaltigen Frieden gibt. Da geht es vor allem darum, dass die Straße von Hormus wieder für Schiffe befahrbar gemacht wird. Da könnte die Bundeswehr zum Beispiel bei der Minenräumung helfen. Bundeskanzler Merz hat Trump da auch schon seine Hilfe zugesagt. Aber dafür braucht es erst auch noch ein Bundestagsmandat. Und das ist in anderen Ländern ganz ähnlich.
Brüssel-Korrespondentin Sarah Lopez. Über die großen Konflikte und die Rolle Europas habe ich am Nachmittag mit der Vorsitzenden der Grünen, Franziska Brandner, gesprochen. Der Kanzler hat schon nach dem G7-Gipfel die große neue Einigkeit des Westens betont. War es wirklich nötig, Donald Trump für ein Memorandum, das viele Fragen aufwirft, von Mautsystemen bis Waffenarsenalen und das auch Verbündete im Stich lässt oder zur Kasse bittet, dafür auch noch Dank und Anerkennung auszusprechen, statt vielleicht einfach zu sagen, gut, das ist jetzt unsere Arbeitsgrundlage?
Ich fand es nicht richtig, hier so euphorisch zu gratulieren und dafür auch noch zu danken. Wir sind de facto ja in einer schlechteren Lage als vor dem Beginn des Krieges, den ja die USA angezettelt haben. Ja, das iranische Mullah-Regime soll jetzt 300 Milliarden bekommen, die Sanktionen sollen weg sein und man weiß überhaupt nicht, was mit dem Atomprogramm passiert. Die Menschenrechte sind noch weniger geschützt als vorher. Also es ist total irre. Eigentlich ist eine Kapitulation Trumps vor dem iranischen Mullah-Regime.
Kann man, Sie sprechen es an, die internationale Kontrolle des Atomprogramms die Europäer mit erreicht hatten vor 10 Jahren, in den eigentlichen Verhandlungen, die jetzt anstehen, überhaupt noch erreichen, wenn Trump das bloße Lippenbekenntnis des Iran im Memorandum, bestimmt keine Bombe mehr bauen zu wollen, schon völlig ausreicht?
Ja, es ist eben absurd. Deswegen ist es ja eine Kapitulation, wirklich. Also, weil wir sehen ja jetzt, dass Iran eine Waffe in der Hand hat, nämlich die Straße von Hormuz, und die im Zweifel einfach immer wieder sperren wird. Und das war vorher nicht der Fall. Wir hatten einen offenen Handelsweg und jetzt wissen wir, im Zweifel sitzt der Iran, die iranische Regierung, an einem längeren Hebel und zieht es auch noch durch. Und Trump ist eingeknickt, hat es aufgegeben, zahlt 300 Milliarden, für was, man weiß es nicht. Und wir haben trotzdem keinen Schutz vor einer iranischen Bombe, übrigens auch Israel nicht.
Hm. Würden wir dann, wenn Sie die Straße von Hormuz ansprechen, mit einer Mission, einer Marinemission im Persischen Golf als Europäer, auch als Bundeswehr, doch noch in den Konflikt und zwischen die Fronten geraten? Welche Voraussetzungen müssten stimmen, dass die Grünen im Bundestag einem Mandat dafür zustimmen?
Erstmal muss man immer das Mandat kennen. Das ist immer die Hauptvoraussetzung. Das kennen wir bis jetzt nicht. Und wir haben einfach sehr, sehr viele Fragen. Stimmt der Iran zu, dass dort Minen geräumt werden sollen? Wer schützt die entsprechenden Boote? Also dort sind so viele Fragen, völkerrechtliche Fragen, aber auch wirklich Sicherheitsfragen. Und natürlich am Ende bleibt die Frage, warum ist es unsere Aufgabe? Trump hat diesen Krieg angezettelt. Aber vor allen Dingen die Fragen, wie verhält sich Iran? Wir sollten nicht dort jetzt Kriegspartei werden.
Wir haben gehört, dass es bei den Sanktionen Russlands vorangeht im Sinne einer Beschlussfassung für ein ganzes Jahr. Wir haben aber auch gehört, dass es Reibereien gibt um den Versuch des Ratspräsidenten Costa, einen Kanal in den Kreml aufzubauen. Soll die EU versuchen, mit eigenen Initiativen auf Augenhöhe mit Russland zu gelangen, nachdem die USA sich ja nicht mehr erkennbar engagieren? Wenigstens aber auch nicht mehr russlandfreundlicher gehen.
Wir fordern schon lange auf, dass die Europäische Union selber hier auch in die Initiative geht, dass sie selber die Verhandlungen nicht einfach Trump überlässt, sondern selber aktiver ist. Deswegen ist es auch richtig, aber es muss eben gemeinsam passieren. Ja, es war auch nicht ausreichend, dass Frankreich, Deutschland und Großbritannien sich zusammengetan haben. Man braucht da die Polen. Man muss wirklich alle einbeziehen. Dann hat das Ganze eine Kraft. Und lassen Sie mich auch sagen, wir brauchen jetzt wirklich nochmal weitere Schritte des Druckes auf Putin. Ja, die deutsche Regierung könnte endlich mal die Schattenflotte lahmlegen. Wir könnten da jeden Tag die Schiffe kontrollieren. Das wäre ein wichtiger Hebel, damit der Krieg nicht länger so finanziert werden kann.
Sehen Sie und glauben Sie an die europäische Souveränität neben den USA und China und mit aktiverer Rolle international, oder wird das nicht weiter in Kleinstaat-Egoismen zerrieben, wobei ich die vermeintlich Großen, die Sie erwähnt haben, in diesem Bildmaßstab dann auch als Kleinstaaten betrachte?
Ja, Deutschland ist auf jeden Fall zu klein, um gegenüber Putin alleine oder China oder wem auch immer standzuhalten. Deswegen ist es absolut nötig, dass wir als Europa jetzt in unsere Unabhängigkeit, unsere Souveränität investieren. Und ich glaube aber nicht, dass das alle 27 im Zweifel mitmachen. Deswegen braucht es eine Koalition der Mutigen, eine europäische Verteidigungsunion, in der man sich zusammenschließt, gemeinsam investiert, gemeinsam beschafft in dem Rüstungsbereich, aber auch im digitalen Bereich, die Clouds, die KI gemeinsam voranbringt, wirklich mit einer großen Geschwindigkeit und großen Konsequenz. Und wenn alle mitmachen, umso besser. Aber wenn nicht, geht man mit denjenigen voran, die bereit sind dafür. Ich bin fest der Überzeugung, dass Kanzler Merz hier eine Chance hätte, jetzt Europa wirklich nach vorne zu bringen, ohne Angst davor, na, was im Zweifel auch schiefgehen kann. Vielleicht geht noch was schief, aber wenn wir jetzt nicht anfangen, dann werden wir immer in diesen Abhängigkeiten bleiben.
Heute war aber erstmal seine Ansage, den mittelfristigen Haushalt der EU auf die lange Bank zu schieben, mit der Ansage, die EU braucht nicht so viel Geld und dafür dann lieber weniger Aufgaben. Kommen wir so zu einem politischen Powerhouse?
Nein, das ist ja auch total absurd zu glauben, dass wir nicht die Gelder stärker poolen müssen. Das bedeutet ja nicht, dass Europa alles zusätzlich macht. Aber wenn wir bei Quanten, wenn wir bei KI, wenn wir bei den militärischen Komponenten auch wirklich vorankommen wollen, dann macht es so viel mehr Sinn, dass wir die Gelder zusammentun, die Synergien schaffen, gemeinsam das voranbringen, als dass es die Franzosen machen, die Deutschen alleine. Jeder versucht jetzt ein Kampfflugzeug zu bauen. Das ist doch absurd. Ja, wenn wir Glück haben, haben wir am Ende zwei, aber für doppelt so viel Geld. Das ist doch irre. Also es wird muss jetzt darum gehen, das Geld sinnvoll gemeinsam auszugeben, europäisch auch zu poolen. Und wer da jetzt knausert, ja, wirklich, der hat nicht verstanden, was die Zeichen der Zeit sind. Wir haben jetzt die Chance, endlich europäisch voranzugehen. Ich weiß gar nicht, auf was man noch warten soll, um das endlich auch mal jetzt anzugehen.
Die Co-Vorsitzende von Bündnis 90, die Grünen, Franziska Brandner. Der designierte linken Chef provoziert Versprecher. Leicht kommt einem Luigi Partisano über die Lippen, weil es nach einem linken Kampfnamen klingt. Aber er heißt Partisano und ist eine Art Antwort der Linken auf den grünen Cem Özdemir. Ein schwäbischer Sohn einer Gastarbeiterfamilie. Leicht fällt der Linken, die einen politischen Lauf hat, auch und gerade im Westen der Republik, der Wechsel auf dem gerade begonnenen Bundesparteitag in Potsdam aber nicht. Der scheidende Co-Chef Jan van Aken galt als Garant für eine streitarme, aber doch auffällige Partei. Bianca Schwarz.
Der bekannteste Satz von Jan van Aken in den letzten anderthalb Jahren dürfte der hier gewesen sein.
Mein Name ist Jan van Aken und ich finde, es sollte keine Milliardäre geben.
Für die Linke ist er schon seit 2009 eine prägende Figur. Zuletzt als Abgeordneter im Bundestag und Parteichef an der Seite von Ines Schwertner. Diese Doppelbelastung hat Spuren hinterlassen. Schon Ende letzten Jahres hat er das ab und zu durchklingen lassen. Zum Beispiel sprach Jan van Aken im Dezember im ARD-Interview der Woche über seine 70-Stunden-Woche.
Ich habe in meinem früheren Leben mir immer ganz großkürzig gesagt, man kann jeden Job in 40 Stunden machen, man muss dann halt mal weniger tun. Und jetzt scheitere ich das ein bisschen an meinen eigenen Ansprüchen, aber ich habe immer noch den Anspruch, dass ich das im nächsten Jahr mit 50 Stunden schaffe. Man muss einfach häufiger Nein sagen.
Und das bei 5 Landtagswahlen und 3 Kommunalwahlen?
Touché, ja. Ja, wird nicht einfach.
Rund 5 Monate nach diesem Interview die Entscheidung, Jan van Aken, 64 Jahre alt, tritt im Sommer als Parteichef ab. Aus gesundheitlichen Gründen. Er bleibt aber im Bundestag als Abgeordneter. Auch wenn es immer mal Kritik gab an seinem Auftreten, manche ihn zu populistisch finden, andere ihm vorwerfen, dass er als Whistleblower Papiere zum Freihandelsabkommen TTIP geleakt hat, van Aken hinterlässt große Fußspuren, sagt auch seine Co-Vorsitzende Ines Schwertner.
Ja, Sie können sich vorstellen, ich bin heute sehr traurig. Wir haben sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet und wir haben zusammen für das Comeback der Linken gesorgt. Und trotzdem, manchmal geht die Gesundheit eben vor.
Die Parteispitze hat aber einen Wunschkandidaten. Luigi Partisano.
Jan van Aken war ein großartiger Vorsitzender. Ines Schwertner und er haben gemeinsam eine sehr gute Arbeit gemacht. Ich möchte diesen Weg, den Sie begonnen haben, fortführen und eigene Akzente setzen.
Luigi, wer? Innerhalb der Partei hat Luigi Partisano schon wichtige Rollen gespielt. Er bringt nicht nur jahrzehntelange Erfahrung aus der Kommunalpolitik mit, er wurde in seinem Heimatland Baden-Württemberg nur knapp nicht Bürgermeister von Konstanz und er ist aktuell stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag.
Die Linke ist jünger, westlicher, feministischer und aber auch migrantischer geworden und ich finde, ich passe da ganz gut rein als Kandidat.
Luigi Partisano ist 46 Jahre alt, Sohn italienischer Gastarbeiter und das hat ihn geprägt.
Ich möchte die Arbeiterinnen und Arbeiter gewinnen, weil ich selber aus einer Gastarbeiterfamilie komme, in dem meine Eltern ihr Leben lang gearbeitet haben und ich es erlebt habe, wie die Politik auf sie herabgeschaut hat. Ich habe selber einen Hauptschulabschluss und ich habe auch persönlich erlebt, wie es ist, verächtlich gemacht zu werden von anderen, weil man irgendwelchen Ansprüchen scheinbar nicht gerecht wird. Und mit dieser Erfahrung möchte ich als Parteivorsitzender reingehen.
Als Nachfolger von Jan van Aken müsste Luigi Partisano voraussichtlich an der Seite von Ines Schwertner arbeiten. Sie kann sich das gut vorstellen.
Wir ziehen beide am gleichen Strang und uns ist beiden wichtig, die arbeitenden Menschen wieder zu erreichen und diejenigen zu erreichen, die frustriert sind von diesem politischen System Und ich glaube, wenn man so ein gemeinsames Fundament hat, dann ist das schon eine gute Grundlage.
Luigi Pantisano wird also mit der Rückendeckung von Ines Schwertner und vom scheidenden Jan van Aken beim linken Parteitag zur Wahl antreten zum neuen Parteichef. Das letzte Wort hat der Parteitag, betont auch Ines Schwertner.
Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz berichtete. 3 Tage berieten die Innenminister und Ministerinnen von Bund und Ländern in Hamburg. Und am Ende saß ein Minister unter ihnen, der da eigentlich nicht hingehört. Oder vielleicht gerade doch. Bundesverteidigungsminister Pistorius. Polizei und Armee, das soll sich nicht vermischen. Aber manche Bedrohungen sind mittlerweile so gelagert, dass der Sicherheitsbegriff ganzheitlich gedacht werden muss. Und schließlich berieten die Innenpolitiker ja auch über die zivile Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Resilienz ist eben keine Exklusivaufgabe der Bundeswehr. Hamburg-Reporter Jörn Strehler-Pohl fasst die Ergebnisse zusammen.
Eine Zeitenwende in der inneren Sicherheit. Dieses Signal sollte von der Innenministerkonferenz in Hamburg ausgehen. Künftig solle das Verteidigungsministerium und die Bundeswehr enger in die Arbeit eingebunden werden.
Weil wir wissen, dass wir gar nicht anders können als in einer Zeit, in der die Trennlinien zwischen äußerer und innerer Sicherheit immer weiter verwischen, hier die Dinge gemeinsam und ganzheitlich wahrnehmen müssen.
Sagt Hamburgs Innensenator Andi Grote. Der SPD-Politiker hat in diesem Jahr den Vorsitz der Innenministerkonferenz inne. Er kündigt einen gemeinsamen Fahrplan von Bund und Ländern an. Bis 2029 soll nicht nur die Bundeswehr kriegstüchtig sein, sondern auch die zivile Verteidigungsfähigkeit stehen. Dazu zählt zum Beispiel der Zivilschutz.
Wenn wir uns das ansehen, werden wir feststellen, dass vieles auch schon da ist. Aber es gibt eben nicht diesen in sich konsistenten Gesamtplan zur Erreichung der zivilen Verteidigungsfähigkeit. Das ist das, was wir mit dem Fahrplan meinen, wo wir sagen, das ist das Ziel und das sind die Stationen und in der zeitlichen Schrittfolge und mit der Rollenverteilung wollen wir da ankommen.
Diese engere Verzahnung zwischen innerer und äußerer Verteidigung machte Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD am Beispiel des Hamburger Hafens deutlich. Er spricht von einer Dual Use, also Doppelnutzung des Hafens.
Wenn wir so wie hier in Hamburg in den Hafen investieren, dann investieren wir in den zivilen Wirtschaftsinfrastrukturfaktor Hafen. Aber gleichzeitig ist es eben im Ernstfall auch ein wichtiger Hub für den Transport militärischen Materials und Soldatinnen und Soldaten. Das heißt, alles greift in das andere über und das ist extrem wichtig.
Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU sagt, wir denken jetzt die Dinge so zusammen, wie wir es bisher nicht gemacht haben. Und er will die Bevölkerung weiter darauf vorbereiten, dass die Zeiten unsicherer geworden sind. Wir sind in einer Phase der hohen Bedrohung, sagt Dobrindt.
Aktuell werden unsere Achillesfersen ausgetestet. Und diese Analyse bringt uns dazu, dass wir jetzt von einer hohen Bedrohungslage sprechen müssen.
Statt wie bisher nur von einer abstrakten Bedrohungslage zu sprechen, sagt der CSU-Politiker. Er räumt aber ein, dass das in erster Linie ein Signal sei. Konkrete Veränderungen bedeutet das nicht, so Dobrindt. Überhaupt, in erster Linie sind es die Signale, die von der Innenministerkonferenz ausgehen sollen, die Signale der Geschlossenheit. Zu den vielleicht konkreten Beschlüssen zählt, dass die Minister die Abschiebung von straffälligen Ausländern erleichtern wollen und dass Angriffe auf Menschen im Gesundheitsbereich ab sofort in der polizeilichen Kriminalstatistik aufgenommen werden sollen. Nachzulesen werden die Beschlüsse aber erst in einigen Tagen sein, heißt es.
Jörn Strehler-Pohl aus Hamburg. Labour gewinnt eine Nachwahl zum britischen Unterhaus, aber für den Labour-Premier ist das eine schlechte Nachricht, denn der Sieger ist nun sein Herausforderer um den Parteivorsitz und damit auch ums Regierungsamt. Und Andy Burnham hat sich deutlich weiter links positioniert und hält das für den besseren Weg, Rechtsnationalisten auf der Insel in Schach zu halten. Wer gewinnt dieses innerparteiliche Duell? Der bisherige Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, oder Amtsinhaber Keir Starmer? Christoph Brössel berichtet aus London.
Andy Burnham hat einen intensiven Wahlkampf hinter sich. Er hat an viele Türen geklopft, mit Wählerinnen und Wählern gesprochen. Und es ist aufgegangen. 55% hat er holen können. Er selbst sieht das so. In der vergangenen Nacht habe ich es so beschrieben, dies ist die letzte Chance für einen Wandel. So sehen es die Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Diesmal können wir dich noch einmal unterstützen, aber es ist kein Blankoscheck für Labour. Du musst darauf reagieren, was die Menschen hier sagen.
are saying.
Andy Burnham verspricht sinkende Lebenshaltungskosten, mehr Luft zum Atmen für die Menschen. Er appellierte am Morgen daran, dass das Land sich nicht spalten lassen dürfe. Und er ging gleich in den nächsten Wahlkampf über, den um den Parteivorsitz.
That is the main thing I think we need in this country right now, for people to feel a sense of hope.
Das Wichtigste sei doch, dass die Menschen einen Hauch der Hoffnung in diesem Land spüren könnten. Das ist die Grundstimmung, mit der Burnham versucht, Labour zu retten. In seiner Partei hat er zahlreiche Unterstützer. Wie viele, das werden die kommenden Tage zeigen. Jetzt, da er den Sitz im Unterhaus ergattert hat, muss er 81 Abgeordnete aus der Fraktion in Westminster hinter sich bringen. Dann kann er die Kampfabstimmung gegen Starmer um den Parteivorsitz und damit auch das Amt des Premiers auslösen. Keir Starmer bleibt bei seinem Standpunkt. Am Vormittag sagte er, eine Kampfabstimmung um den Parteivorsitz sei keine gute Sache. Eine solche Abstimmung um den Parteivorsitz würde das Land nur ins Chaos stürzen. Starmer gratulierte Andy Burnham zum Wahlsieg in Makerfield. In seinem Statement drückte er sich so aus, als wolle er diesen Sieg auch für sich nutzen.
The tide is turning on reform, that they can't now win by elections. They've reached probably the peak of their support and it's going down. So very good. Congratulations to Andy Burnham.
Für Reform UK drehe sich jetzt der Wind. Sie könnten keine Nachwahlen mehr gewinnen. Eine solche Äußerung soll schmälern, was Andy Burnham in Makerfield erreicht hat, gegen die Rechtspopulisten von Reform UK zu gewinnen. Denn das könnte genau der Punkt sein, mit dem Burnham die Parteibasis für sich einnehmen möchte. Bei Reform UK gemischte Reaktionen. Der Kandidat der Rechtspopulisten konnte 35% der Stimmen holen. Der stellvertretende Parteivorsitzende Richard Tice.
We congratulate Mr. Burnham on holding what is actually one of the safest Labour seats. It's been Labour for 100 years, so no great surprises.
Er gratulierte Andy Burnham, aber das sei ja keine große Überraschung, in einem Wahlkreis zu gewinnen, der seit 100 Jahren eine Labour-Hochburg sei.
Christoph Prössel aus London. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft ist heute Reisetag. Es geht nach Toronto, Kanada. Dort trifft man morgen am späten Abend unserer Zeit im zweiten Gruppenspiel auf Côte d'Ivoire, die Elfenbeinküste. Bei dieser WM in drei Ländern haben inzwischen alle drei Gastgebermannschaften gute Chancen aufs Weiterkommen oder stehen, wie Mexiko, schon sicher im 16. Finale. Auch die USA können heute Abend alles klar machen. Silke Heine.
Mit den USA startet heute auch der dritte Co-Gastgeber der WM in den zweiten Gruppenspieltag. Nach dem deutlichen Auftaktsieg gegen Paraguay können die Vereinigten Staaten mit einem weiteren Erfolg gegen Australien vor fast 69.000 Heimfans in Seattle bereits das Ticket für die K.O.-Runde lösen. Für Mitfavorit Brasilien ist gegen Haiti ein Sieg Pflicht. Das 1:1 zum Start gegen Marokko hat bei der Seleção Fragen aufgeworfen. Die Südamerikaner müssen gegen die Karibik-Kicker erneut ohne Superstar Neymar auskommen. Schottland, das die brasilianische Gruppe anführt, will nach dem Sieg gegen Haiti Geschichte schreiben. Die Bravehearts, deren zahlreiche und trinkfeste Fans Boston bereits in einen Ausnahmezustand versetzt haben, hoffen auf einen Sieg gegen Marokko und den erstmaligen Einzug in die nächste Runde. Verlieren verboten heißt es für die Türkei im Duell gegen Paraguay. Für beide Mannschaften zählt nach den Auftaktpleiten im zweiten Gruppenspiel nur ein Sieg. Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet einen Tag vor dem nächsten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste heute ihr Abschlusstraining. Anschließend geht's mit dem Flieger zum Spielort Toronto, wo dann auch die Abschlusspressekonferenz stattfindet.
Das waren die NDR-Info-Themen des Tages am Freitag.